Gute und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, deinem Podcast für mehr Spaß und mehr Erholung, hätte ich fast gesagt. Sommerstimmung. Mehr Erfolg auf LinkedIn heißt das eigentlich. Souveräne Kommunikation, powered by Schaffensgeist. Mein Name ist Thomas Herzberger und an meiner Seite die sehr erfolgreiche TEDx-Speakerin Marina Zayatz. Hallo Marina.
Hallo Thomas. Ich finde es schön, dass du das immer wieder so hervorhebst und sagst, oh Marina, raus damit. Ganz kleine Anekdote am Rande. Ich war schon sehr stolz, als das TEDx-Video jetzt über 50.000, ich glaube jetzt 60.000, 70.000 Views erreicht
noch,
hat auf
also
YouTube.
Stand heute noch nicht ganz. Wenn die Folge rauskommt, dann vermute ich, sagen wir 70.000 aufgerundet.
Okay, sehr gut. Also da war ich schon echt stolz drauf, weil die meisten Videos, TEDx-Videos auf YouTube, wenn sie veröffentlicht werden, halt bei weitem nicht so viel Reichweite bekommen. Und das ja bedeutet ja einfach, dass das wirklich einen Nerv getroffen hat bei Menschen. Und das ist natürlich total schön. Und ich hatte dir vor ein paar Tagen geschrieben und gesagt, boah, Thomas, also ehrlicherweise, das ist einfach die Message, ja. Ich bin so stolz darauf, das ist so cool. Und gleichzeitig will ich das halt nicht irgendwie plump machen und einfach nur ja, irgendwie sagen, haha, seht her, weil das geht ja genau gegen das, ja, wofür ich stehe. Ne? Ich stehe ja für langfristige Reputation und nicht, haha, look at me. Und dann meintest du irgendwie sinngemäß, ja, scheiß auf Humblebrag, raus damit. Ist okay, wenn ich das mal mache, ist doch auch okay.
Mal darf man es machen. Wohlverdient, das Video ist, was heißt das Video? Das Video ist nicht fantastisch, fairerweise. Die Aufnahme ist nicht perfekt. Nee. Der Vortrag ist hervorragend, das Feedback ist ausgezeichnet, auch in den Kommentaren, also auch außerhalb deiner Bubble, in der du dich sonst bewegst, weil das sehen ja Leute weltweit. Und da kann man auch mal stolz auf dich sein. Und du sagst ja trotzdem nicht, look at me, du sagst ja, look at this video of me.
Das stimmt. Hört mir 15 Minuten zu.
Genau. Es lohnt sich auf jeden Fall. Den Link zu dem kürzlich veröffentlichten Video gibt's in den Shownotes. Es lohnt sich, das sich mal anzuschauen, wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie wichtig Personal Branding für deine Karriere sein kann.
Also liebe Leute, Mut zur Sichtbarkeit. Fällt auch den Profis manchmal nicht so leicht.
Ja. Und ab und zu darf man auch mal sagen, komm her jetzt.
Das stimmt.
So, heute geht es um das Gegenteil von dem, was du bei dem Vortrag gemacht hast, nämlich authentische Kommunikation. Das war ja nicht ganz so spontan, der Vortrag.
Spontan und authentisch ist nicht dasselbe.
Das stimmt.
Da kommen wir ja gleich.
Warst du, okay, kannst du gleich sagen, ob es authentisch war. Ein Vortrag, den man monatelang übt. Warum kommen wir darauf? Mehrere Gründe. Nummer eins. Wann immer wir Leute auch nur anfangen, über LinkedIn-Kommunikation zu sprechen mit Menschen in Unternehmen, heißt es gleich von den allermeisten, also von allen außer im Vertrieb in der Regel, ich will authentisch sein. Ich will auf jeden Fall authentisch rüberkommen. Okay, gut und schön. Und dann, sobald es dann darum geht, einen Beitrag auch nur zu skizzieren, ist der Griff schon instinktiv zur nächstgelegenen KI. Und dann wird man, schreibt doch mal einen authentischen LinkedIn-Beitrag mal für mich. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei, regen dieselben Leute sich drüber auf, dass LinkedIn voller Beiträge ist, die definitiv KI geschrieben und damit definitiv nicht KI, nicht authentisch sind. Mhm. Also man, wie man
I'm so honored to.
I'm so excited, super thrilled. Also wie man es dreht und wendet, wir tun uns schwer damit. Wir haben alle diesen Wunsch, authentische Sachen zu lesen. Wir haben alle den Wunsch, authentisch selber zu kommunizieren, kriegen es aber nicht auf die Reihe. Mhm. Woran liegt das? Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Zunächst aber mal, was ist denn Authentizität eigentlich? Was glauben die Leute, was es ist?
Magst du mal anfangen? Wirklich.
Das hast du Überleitung gedacht.
Nee, ist wirklich, das würde mich total interessieren. Was oder in welchen Momenten empfindest du dich denn am authentischsten?
Ich bin auf jeden Fall authentisch, wenn ich im Flow bin. Mhm. Flow ist ein Konzept, das kennt ihr vielleicht. Das ist, wenn man eine Aufgabe macht, der man sich vollkommen hingibt. Wo man so wirklich die Zeit vergisst, wo man Termine verbaselt. Weil es ansprechend herausfordernd ist, man aber trotzdem weiterkommt und man einen tieferen Sinn dahinter sieht. Das wäre mir neulich passiert, als ich Video geschnitten habe zum Beispiel.
Wenn du voll im Moment bist und nicht so sehr drüber nachdenkst, wie komme ich jetzt hier rüber?
Richtig. Mhm. Passiert mir auch manchmal in der Kommunikation, wenn ich zum Beispiel ein Q&A mache, nach dem Vortrag, nach dem Seminar, dann fühle ich mich da auch im professionellen Umfeld sehr authentisch. Mhm. Nummer eins. Wenn ich bei Freunden bin und wir haben eine gute Zeit, wir essen, wir trinken was, wir quatschen miteinander, auch dann würde ich sagen, bin ich authentisch. Auch wenn ich dann vollkommen anders bin als in der Rolle als Trainer oder Vortragender. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, was authentisch für mich ist, dass ich ein Grundgerüst von Werten habe, die ich mit mir trage und eine Tonalität in mir habe, mit der ich mich sehr wohlfühle. Und wenn ich das für die Kommunikation nutze, dann bin ich authentisch.
Mhm.
Das kann aber trotzdem sich je nach Situation ändern.
Mhm. Sehr gut. Weil ich glaube, da können wir schon direkt auf die Schliche von einer der größten Fehlannahmen, was Authentizität angeht. Weil Menschen denken, ja, Authentizität bedeutet überall gleich zu sein, gleich aufzutreten. Und das halte ich für einen Trugschluss, weil Authentizität bedeutet eben nicht, dass ich überall gleich auftrete. Ich bin abends auf der Terrasse noch einem Gläschen Wein mit Freunden vielleicht ein bisschen lockerer, ein bisschen entspannter, als wenn ich auf der Bühne stehe. Aber weil ich auch halt einfach eine andere Funktion, eine andere Rolle ausübe. Das heißt aber nicht, dass ich auf der Bühne weniger authentisch bin als mit Freunden, so wie du das gerade gesagt hast.
Mhm.
Ich glaube, das ist so eine ganz, ganz gängige Fehlannahme. Und ich finde noch so eine andere Fehlannahme ist, dass Authentizität etwas ist, was andere einschätzen können.
Wollte ich gerade sagen, geh ich absolut mit. Kann ich sagen, ob du authentisch bist? Nicht wirklich. Vielleicht bist du eine verdammt gute Schauspielerin.
Mhm.
Das heißt eigentlich...
Ich spiele dir seit 5 Jahren was vor.
Den Verdacht habe ich ja die ganze Zeit schon. Deswegen eine verdammt gute Schauspielerin. Jeder kann nur für sich entscheiden, ob ein Thema authentisch ist. Stell dir vor, dir geht's gerade nicht gut am Abend, du willst eigentlich nicht los, aber durch Gruppenzwang oder vermeintliche Professionalität nötigst du dich irgendwo zu einem Event zu gehen. Und mhm. Du hast da eine gute Minute zum bösen Spiel, machst da Smalltalk, lächelst und lachst und so weiter, willst aber eigentlich nur heim auf die Couch und dich irgendwie einwickeln. Die anderen Leute sagen vielleicht, oh, cool, dass du da warst und dass du authentisch warst. Und du selber denkst mir, oh, das war so gespielt.
Mhm. Ja. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Ob du authentisch bist, das kannst nur du sagen. Nur du weißt, ob du das wirklich meinst, was du sagst oder was du nach außen hin in dem Moment tust.
Ja.
Das Einzige, was wir einschätzen können, ist, ob du authentisch wirkst. Und dieses authentisch Wirken hat eigentlich ein anderes Wort. Das nennt sich Kongruenz.
Mhm.
Kongruenz bedeutet, dass das, was die Person sagt, passt zu dem Eindruck, den sie vermittelt durch ihre Körpersprache. Also wenn ich sage, das ist eine total tolle Idee und schüttel dabei den Kopf, dann kriegst du so ein ganz unwohles Gefühl.
Ich würde noch eins weitergehen sogar. Ich würde sagen, Konkurrenz zu dem, was ich von dieser Person erwarte, aus der Gewohnheit heraus, aus meinem Wissen über sie. Das heißt, wenn wir angewiesen sind, wir sind befreundet und dann benimmst du dich an einem Abend anders und dann sagst du, hey, das passt nicht zu dem, wie ich dich eigentlich kennengelernt habe.
Das ist Erwartbarkeit, ja.
Ja, genau, auch eine Nicht-Konkurrenz.
Mhm.
Gibt es ein Wort für?
Ja, Inkongruenz.
Inkongruenz, dankeschön.
Mhm.
Und auch andersrum, und wir übertragen es mal auf LinkedIn, wenn ich dich von deinen LinkedIn-Beiträgen kenne oder aus dem Podcast zum Beispiel, aber ich dich dann mal live sehe und denke, boah, die ist ja komplett anders, die Frau im Auftritt.
Gutes Beispiel.
Ist das auch nicht konkurrent? Trotzdem kann es vielleicht authentisch sein, weil du den Podcast anders auftrittst als bei einem Networking-Event.
Mhm. Ja. Also, und dafür haben wir Menschen sehr feine Antennen. Also wirkt jemand authentisch? Wirkt jemand kongruent?
Mhm.
Oder eben nicht?
Mhm.
Und ob es aber jemand wirklich ist oder nicht ist, das sei dann erstmal dahingestellt. Deswegen ist es ja auch immer ganz spannend zu beobachten bei Führungskräften in meiner Arbeit. Manche sagen, ja, ich bin total engagiert, ich bin total interessiert. So, dann sitzt die Person aber in einem Panel, lehnt sich zurück, Arme verschränkt, lächelt nicht und die Mitarbeiter oder wer auch immer im Publikum sitzt, denkt sich, ja, die Person hat gar keinen Bock hier zu sein. Stimmt aber gar nicht. So, aber ich kann nicht deine Gedanken lesen, ich kann nur beobachten, wie du auf mich wirkst.
Mhm.
Und das ist halt diese große Schwierigkeit, die ich habe mit dem Thema authentisch. Weil die Menschen sagen, ja, aber ich habe das doch genauso gemeint. Ja, das mag sein, aber du hast dir halt keine Gedanken gemacht, ob das bei den anderen auch so ankommt. Ein anderes Beispiel, gerade in der Zeit, wo sich auch Dresscodes stark verändert haben, ja, mittlerweile hast du jetzt...
Hoodie und Krawatte.
Genau, hast ja nicht mehr so oft Krawatte und es gibt auch viele Vorstände, die mittlerweile im T-Shirt, in Chinos und einfach in Sportschuhen erscheinen. Also trotzdem gepflegt, ja, aber halt deutlich moderner als der Anzug. Bei dem Vorstand kann das vielleicht die Absicht gewesen sein, ja, ich möchte einen nahbaren, nicht steifen Eindruck machen. Manche Mitarbeiter werden aber sagen, aha, also wir sehen die Person hier einmal im Jahr in der Town Hall. Und anscheinend waren wir es ihr nicht wert, dass sie sich mal ordentlich anzieht für uns. Andere wiederum werden sagen, oh, das ist aber eigentlich ganz toll. So, ne? Also
endlich gibt er sich mal authentisch.
Endlich gibt er sich mal nahbar und menschlich. Und dementsprechend ist es schon wichtig, sich immer zu fragen, in welcher Rolle bin ich jetzt hier gerade? Ne? Also was ist meine repräsentative Rolle? Und dann zu schauen, natürlich, wie kann ich diese Rolle so ausfüllen, dass ich mich darin echt fühle?
Ja.
Das ist ja die eigentliche Frage.
Ja. Ist Authentizität in der Kommunikation denn eigentlich dann wichtig?
Ich denke schon, dass es wichtig ist, weil in dem Moment, wo du dich unwohl fühlst oder die ganze Zeit das Gefühl hast, du musst eine Rolle spielen, auch das ist ja etwas, was so eine gewisse Inkongruenz auslöst, die Menschen wiederum wahrnehmen. Also wenn du beispielsweise einen Raum betrittst und du fühlst dich unsicher, vielleicht weil du dich, also vielleicht ist es relatable, du bist aus Versehen underdressed oder overdressed.
Gott sei Dank ist mir das noch nie passiert.
Du hast das Memo nicht bekommen. Es ist keine Halloween-Party. Ups. Und dann kommst du rein. Viele Menschen würden sich wahrscheinlich in dieser Situation unwohl fühlen. Mhm. Und dieses Unwohlsein, das überträgt sich dann ganz oft auf deine Gespräche. Und die Menschen denken, oh, die Person ist aber irgendwie hier ein bisschen zurückhaltend, öffnet sich nicht so richtig. Schade.
Mhm.
So. Hat nichts damit zu tun, dass du es nicht gut meinst, aber du fühlst dich halt nicht wohl. Und dieses sich nicht wohlfühlen, weil du dich halt nicht echt fühlst in dem Moment.
Mhm.
Ja.
Also Inkongruenz ist da ein gutes Stichwort dazu.
Mhm.
Zwischen dem, wie man kommuniziert und dem, was man eigentlich kommunizieren möchte und was dann die anderen erwarten, mit dem man kommuniziert.
Ja, und ich meine, im Endeffekt, wir sind alles soziale Wesen. Natürlich wollen wir in einer Gruppe auch gut ankommen. Wir wollen andocken. Und das heißt nicht, dass wir uns der Gruppe komplett unterordnen sollen. Ja, das ist ja auch total langweilig. Ja, du sollst ja schon irgendwie deine Würze, deinen Spice irgendwie reinbringen. Nichtsdestotrotz möchtest du ja auch andocken, ja. Möchtest dich wohlfühlen. Und Menschen merken das schon sehr, sehr schnell, wenn du dich eben nicht wohlfühlst, weil du dich vielleicht irgendwie doch in eine Rolle gepresst hast, dich verkleidet hast, so wie du es eigentlich, wie du dich nicht wohlfühlst oder hast vielleicht den Tipp bekommen, das habe ich am Anfang bekommen, ja Marina, lächel nicht so viel. Da habe ich mich gerade erst selbstständig gemacht und habe ich mal 2 Wochen lang das Experiment gemacht und viel weniger gelächelt in Kundenterminen.
Absichtlich.
Absichtlich. Ja, kam nicht geil an. Weil ich ja ständig was zurückgehalten habe und das merken Menschen. Das hat mir nicht entsprochen.
Ja.
Das war überhaupt nicht notwendig.
Es ist halt schon nicht einfach, wenn man bewusst in seiner Kommunikation arbeiten möchte, aber gleichzeitig trotzdem so nahbar, wie man es angebracht hält, ist so offen, so freundlich, so lustig und humorvoll. Weil das alles ja Dinge sind, die in deinem Kopf eine gewisse Wirkung haben, aber beim Rezipienten ganz anders ankommen können.
Ja. Und jeder Mensch hat halt auch natürlich seinen Stil und sein Temperament. Ne? Also es gibt Kunden, die sagen, Marina, wir wollen mit dir arbeiten, weil du unaufgeregt bist. Weil du einen ganz entspannten Eindruck machst, einen ganz souveränen Eindruck und das gefällt uns. Da wissen wir sind in guten Händen. Da gibt es vielleicht andere Kunden, die eben nicht mit uns arbeiten, weil die sagen, nee, also hier brauchen wir mal ein bisschen
mehr jemanden.
Mehr Chaka. Ja, Chaka.
Mehr Konfetti.
Genau, mehr Konfetti. So, und das ist ja auch fein.
Ja.
Aber ich würde nicht auf die Idee kommen, mich zu verstellen.
Ja.
So, nichtsdestotrotz weiß ich, selbst wenn ich in einem Business-Umfeld bin, wird von mir natürlich eine gewisse Professionalität erwartet und dann stelle ich mich drauf ein und ja.
Das ist das, was Seth Godin neulich gesagt hat. Er war bei Diary of a CEO im Podcast. Hat auch gesagt, die Leute brauchen keine Authentizität. Die Kunden, die brauchen keine Authentizität. Die brauchen Konsistenz.
Mhm.
Die brauchen Expertise.
Er kam dann sehr schnell natürlich über auf Berufe wie Ärzte, wie Piloten und so weiter. Mhm. Ja, natürlich spielt da Kommunikation eine andere, auch eine wichtige, aber eine andere Rolle, als wenn du jetzt, ich sag mal, einen normalen Job in einem Unternehmen hast. Das heißt, für mich im Zweifelsfall ist das so eine Art Fallback zu sagen, ich bin in Anführungszeichen professionell. Das heißt nicht, dass ich unauthentisch bin, aber ich halte alles etwas weiter zurück, weil ich nicht weiß, wenn ich jetzt in die Extreme gehe, ich bin total lustig, ich bin total laut, ich bin total still, dass ich nicht weiß, wie es ankommt. Erstmal schaue, wie ist mein Umfeld, wie ist mein Kontext, um dann entsprechend meinen Sweet Spot zu finden.
Ja, ein schöner Name dafür ist Read the Room. Ja, genau. Also erstmal ankommen und vielleicht auch nicht den gesamten Raum ausfüllen, sondern ja, erstmal ein bisschen beobachten und schauen, weil im Endeffekt, ja, Authentizität ist wichtig. Ich finde, was halt auch wichtig ist, ist, dass die Menschen sich in deiner Umgebung wohlfühlen. Und wenn gerade eine extrem bedrückende Stimmung im Raum ist und du kommst rein als so ein Partypferdchen und sagst, hü, dann bist du vielleicht extrem authentisch. Mhm. Aber die Menschen fühlen sich um dich herum einfach nicht wohl. Das hat ja nichts damit zu tun, dass du dich verstellen musst, aber vielleicht, dass du erstmal beobachtest. Erstmal schaust und guckst, okay, authentisch ja, aber braucht es jetzt gerade unbedingt genau diese Stimmung oder schaue ich, dass wir alle hier eine gute Zeit zusammen haben?
Was machst du denn, wenn du den Raum nicht vorher lesen kannst? Wenn du in den Raum geschubst wirst, zum Beispiel als Speaker auf dem Panel oder ähnliches, oder kommst in ein Meeting rein und das Meeting lief schon 2 Stunden oder im Workshop und du kommst jetzt rein, um was beizutragen, wie würdest du vorgehen, um das angemessene Grad an Authentizität oder Professionalität, Nahbarkeit und so weiter anzustreben?
Das sollte nicht passieren. Du solltest nie in einen Raum gehen, wo du vorher nicht zumindest ein paar wichtige Details weißt. Wenn du in einen Raum gehst, ohne jegliches Vorwissen, sorry, dann hast du dich einfach nicht vorbereitet.
Nee, schon fachliches Vorwissen, dass du weißt, was passiert. Du hast ja mal angenommen, das ist ein längerer Workshop, Tagesworkshop und du gibst einen Impuls rein.
Mhm. Ja, ich verstehe dich schon. Genau. Nee, auch wer die Menschen im Raum sind, wie sie ticken, gehört alles zu deiner Vorbereitung.
Aber wie die Stimmung in dem ist, das kannst du ja nicht wissen.
Wie die Stimmung, ja, das stimmt. Das stimmt, du kannst dir natürlich bestimmte Sachen ableiten, aber das kannst du nicht wissen. Das stimmt. Dann gehst du erstmal rein und lässt dir auch einfach mal die Zeit, erstmal ein wenig zu beobachten. Mhm. Und du hast immer Zeit zu beobachten. Je größer die Gruppe ist, umso mehr Möglichkeiten hast du.
Also vielleicht ein bisschen früher da sein, nochmal erstmal an die Wand stellen und mal gucken, wie die Stimmung tatsächlich ist, bevor du deinen Vortrag hast.
Bei Vorträgen sowieso. Also ich gehe niemals straight auf die Bühne. Ich schaue, dass ich mindestens eine Stunde vorher da bin und mich im Raum umschaue, dass ich mit Menschen spreche, die im Publikum sitzen werde, Menschen, die das Event organisiert haben, dass ich schon mal so eine gewisse Idee bekomme vom Raum. Und das ist eine der schönsten Sachen, die du machen kannst, wenn du Speaker bist. Du gehst auf die Bühne und du greifst vielleicht 1-2 Sachen hervor, die du vorher im Gespräch mit den Menschen besprochen hast. Weil das zeigt ja automatisch, okay, die Person hört zu. Sie ist hier nicht gerade reingestolpert, sondern sie ist Teil unserer Diskussion.
Ja. Ich erinnere mich, ich war mal an der Konferenz hier, der Growth Summit in Frankfurt, da war Gary Vaynerchuk zu Gast. Ich glaube, der letzte Speaker auch am Tag. Und der war halt vorher nicht im Raum, aber er war auf Twitter. Und das war noch zur Zeit, als Twitter eine große Sache war. Sprich, der hat ganz viele Tweets gelesen, den die Leute während des ganzen Tages geschrieben haben und hat das im Prinzip genutzt und das als aufgegriffen in seinem Vortrag. Mhm. Selbe Wirkung, du hast gemerkt, okay, der weiß, vor wem er spricht, der weiß, wie die Stimmung ist. Mhm. Da ging es jetzt mehr um fachliche Fragen noch fairerweise, aber trotzdem auch eine Methode, wie ich das machen kann.
Ja.
Also auch da könnte, und da kommt jetzt LinkedIn wieder ins Spiel, auch da könntest du ja schauen, wie ist denn jetzt hier, wie wird denn von dem Unternehmen, bei dem ich jetzt ein Kundengespräch habe zum Beispiel, wie wird denn da gerade kommuniziert, was ist denn da wichtig, wie ist denn da so die Stimmung, kann ich da was eruieren von den Leuten, die ihn weitergeteilt haben und da arbeiten.
Und das ist ein Riesenthema auch bei Vorständen, die kommen in bestimmte Termine rein oder sagen wir mal in so eine typische Town Hall mit ganz vielen Menschen, gehen dahin, gehen auf die Bühne, liefern da ihre Show ab und gehen wieder.
Ja.
Schlimmste, was du machen kannst. Du hast als Vorstand eh schon meistens leider ein bisschen zu wenige Informationen, weil du zu wenig ehrliches Feedback bekommst.
Und zu
wenig
Zeit.
Aber dann ist es deine Aufgabe, dieses Feedback vorher einzusammeln. Mhm. Da gibt es Wege. Und halt nicht auf diese Bühne zu gehen, unvorbereitet unwissend, wie geht's eigentlich den Menschen gerade im Raum? Wie ist die Stimmung? Was bewegt sie wirklich? Nicht, was denke ich, was sie bewegt, sondern was bewegt sie wirklich? Und wenn du das nicht kannst, dann redest du immer an deinen Leuten vorbei.
Aber hier ist das Ding, Marina. Viele Menschen nutzen Authentizität ja ein bisschen auch als Ausrede, um zu sagen, so bin ich einfach. Ne? Also sind so bei dem Beispiel zu bleiben, das du gerade genannt hast, die gehen in den Raum rein, machen ihr Ding mehr oder weniger freundlich oder toll und gehen dann wieder und sagen, ja, das war jetzt authentisch, weil das war ja ich. Hat er aber vielleicht unfreundlich, unnahbar oder vielleicht sogar aggressiv gewirkt.
Mhm.
Das soll es ja auch nicht sein mit Authentizität.
Ja, und deswegen, ich finde, Authentizität ist deswegen auch nicht das alleinige Gütekriterium oder sollte es zumindest nicht sein. Ich finde, das Gütekriterium, was neben Authentizität gleichermaßen stehen sollte, ist, verstehe ich die Menschen im Raum?
Mhm.
Weiß ich, was sie bewegt? Kann ich andocken? Weil für wen machst du dann die ganze Show? Du kannst super authentisch auf die Bühne gehen, aber wenn du an den Menschen komplett vorbeiredest, wem hat das dann genutzt?
Mhm.
Niemandem. Also dieser outward Look, vor wem spreche ich eigentlich? Was bewegt die Menschen? Ich finde, das hat einfach mit Respekt zu tun. Und ich finde, Respekt und Authentizität müssen auf der gleichen Stufe stehen.
Und noch ein anderes großes Wort reinzuwerfen, Vertrauen.
Mhm.
Denn wenn ich verstehe, dass sich jemand mit meinen Problemen beschäftigt hat, dann vertraue ich diesen Menschen, dann fühle ich mich diesen Menschen noch ein bisschen näher. Und jetzt mache ich mal den Schwenk zu LinkedIn. Deswegen sagen wir auch Tag ein, Tag aus, beschäftige dich mit deinen Kunden, mit ihren Problemen, mit ihren Fragen. Und das dürfen dann auch gerne die Themen und vielleicht sogar die Headlines deiner Beiträge sein, damit die sich verstanden, abgeholt fühlen.
Aha.
Marina, du betreust viele Vorstände, auch, nicht nur, aber auch in der LinkedIn-Kommunikation. Wie weit ist da der Wunsch, der Bedarf nach Authentizität bei LinkedIn-Beiträgen?
Groß. Also fast jeder Vorstand, mit dem ich anfange zu arbeiten, sag mir im ersten Meeting, ich möchte nicht in dieses nervige LinkedIn-Sprech verfallen. Wie eine Kundin das mal ausgedrückt hat, meine Güte, wovon ich alles excited sein muss. Ja? Oh, und alle wollen es anders machen, aber am Ende machen es doch irgendwie alle
und
gleich.
Keiner traut sich und trotzdem greifen alle zur KI und schreiben, schreib mir mal einen authentischen LinkedIn-Beitrag. The fuck?
Korrekt. Weil sie denken, und da kommt halt dann Peer Pressure, oh okay, wir machen das erst alle anderen,
ja.
Okay, dann mache ich das genauso. Und dann auf einmal überwiegt dieses, ich möchte reinpassen, das, ich möchte authentisch sein.
Ja.
Das ist ganz komisch.
In dem Moment, wo wir vor dem Rechner oder vor dem Handy sitzen und anfangen, einen LinkedIn-Beitrag zu schreiben, passiert etwas in unserem Kopf, das kleine Neinhorn auf der Schulter, das dann sagt, ey, das kannst du auch so nicht schreiben.
Mhm.
Ja, aber du würdest es auch so im Gespräch auch sagen, wenn du bei Kunden bist, wenn du bei Mitarbeitenden bist, dann kommunizierst du doch schon fleißig, dann sei, trau dich auch so, in deinen LinkedIn-Beiträgen zu sein.
Mhm.
Lass doch die KI mal außen vor.
Ja, und ich weiß nicht so richtig, was es ist. Also, ob es da sicherlich ein großer Teil ist, auch Bequemlichkeit.
Klar.
Und ich glaube, der größere Teil ist aber, dass viele Menschen denken, ja, so muss es ja auf LinkedIn gemacht sein. Das Problem ist, je mehr du es machst wie alle anderen, umso weniger kriegst du die Sichtbarkeit, für die du eigentlich antrittst.
Desto austauschbarer wirst du, desto unauffälliger wirst du.
Also, die Menschen, die mir von Vorständen genannt werden, denen sie folgen, haben alle ihren ganz eigenen Stil. Die sind eben nicht austauschbar, sondern die trauen sich wirklich, Dinge anders zu schreiben, anders zu machen. Und genau dadurch fallen sie auf. Gibt es dann vielleicht ein paar Leute, die sagen, oh, das ist mir too much, mag ich nicht? Ja, sicher. Aber die erreichen dadurch andere Menschen umso mehr.
Und lustigerweise, wo du das angesprochen hast, es gibt nicht nur keine LinkedIn-Regeln dafür. Sogar der neue CEO von LinkedIn hat jetzt ja auch gesagt, hey, wir wollen eure Geschichten, eure Beiträge, wie ihr euer Wissen teilt, authentisch haben.
Mhm.
Deswegen gibt es jetzt auch kein Tool mehr, um LinkedIn-Beiträge auf LinkedIn durch KI zu generieren.
Oh, thank God.
Es gibt dafür, und das kam das allererste Mal, das ich erlebt habe, weltweit, gleichzeitig für alle verfügbar, ein Button oben rechts, wo du einen Beitrag als AI-Slop markieren kannst.
Mhm.
Und sagen kannst, hey, das ist nur AI-Bullshit, dem keiner was bringt.
Mhm.
Das wird fairerweise bei den nächsten Beiträgen der Fall sein. Aber dass auf jeden Fall meine Reaktion, wo LinkedIn gesehen hat, oh, wir kriegen hier ein Problem mit der Qualität des Kerns unseres Produktes.
Ja.
Wie es auf Pinterest ja schon passiert ist beispielsweise. Und wenn wir da nicht gegen ankämpfen, dann verliert unser Netzwerk an Wertigkeit.
Ja.
Das dreht sich im Kreis. Und ganz viele Leute sagen, ja, ich will auf LinkedIn selber, wenn ich kommuniziere, authentisch sein. Mhm. Und ich will auf LinkedIn nicht mehr diese überall sehe ich nur diese Beiträge, die ganz klar KI generiert sind. Und dann schreiben die trotzdem KI-generierte Beiträge.
Ja, und ich glaube, das hat auch sehr viel mit dem Thema Storytelling zu tun. Ich glaube, die allermeisten Menschen, die verfallen ganz schnell in dieses How-to. So, wie muss man es machen? Wie muss man Leadership und so weiter? Weil es viel leichter von einer KI zu generieren ist. Du denkst nicht mehr weiter. Du sagst, hey, ich möchte hier einen Post machen zum Thema Leadership und la 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 und mach mal was. So, das, was KI generieren kann, ist ein How-to. Mhm. Also das, was austauschbar ist mit allen anderen Leadership-Posts. Mhm. Und wo die Menschen dann aber nicht mehr weiterdenken, ist How-I. Also was ist eigentlich die Story, die Geschichte, die Anekdote, die ich bringen kann, die dieses How-to beweist und wirklich zu meinem Post macht?
Ja.
Und das wäre dann wirklich das Echte, das Authentische, das, was ja im Endeffekt auch viel mehr Reichweite kriegt. Aber da muss ich die Kunden manchmal wirklich hinprügeln.
Ich glaube, ein Grund dafür kann sein, dass wir uns antrainiert haben, im Business-Kontext mehr von wir zu sprechen.
Mhm.
Gerade wenn es um gute Sachen geht. Ne? Wir als Team haben das geschafft. Wir als Unternehmen.
Wir als Deutsche.
Dann wird es gefährlich, wenn wir das sagen.
Go Deutschland.
Ach so, das ist meistens, wenn wir schlecht sind.
Oh, oioioi.
Ja, go Deutschland. WM ist vorbei, Marina.
Okay, Entschuldigung.
Jetzt heißt es erstmal wieder Humble Breakness.
Also ich habe jetzt nicht hier in die Ecke gedacht, in du direkt geschlüpft bist.
Also wir als Frankfurter haben einen Flughafen gebaut, der einigermaßen pünktlich und fast im finanziellen Rahmen war.
Terminal 3.
Genau.
Wup, wup.
Liebe Grüße nach Berlin. Und Stuttgart. Und dann den Brenner Basistunnel. Egal jetzt.
Böse.
Also.
Halt deinen Schandmaul.
Beim Podcast, das ist schwierig.
Muss ja nicht garstig dabei sein.
Das stimmt. Wobei Schandmaul auch ein schöner Titel wäre.
Ja. Yeah.
Ich weiß noch, wo ich war. Genau, von wir versus ich. Also wir haben uns antrainiert, im Business-Kontext ganz oft von wir zu sprechen. Und ich prügel auch auf meine lieben Kunden und Kundinnen ein.
Liebevoll. Consensually, of course.
Ja, mit Zuckerbrot und Peitsche. Ich. Schreib mehr ich.
Mhm.
Also wie denkst du darüber? Was hast du gemacht? Was hast du gelernt? Was lief vielleicht einmal nicht so gut für dich?
Mhm. Es gibt einen Platz für Wir-Posts. Also gerade wenn Vorstände auftreten und sagen, so, die haben ja ganz oft die Sache nicht selber executed.
Ja
so wollte ich das nicht sagen. Wir sind schon hart arbeitende Menschen. Also das Wir hat schon einen Platz, aber wenn du Wir sagst, dann gib trotzdem Anekdoten. Was hat das Team konkret umgesetzt? Was war spannend daran? Was hat dich daran berührt? Das ist im Endeffekt genau das, was KI halt nicht kopieren kann.
Und Details. Spezifisch. Bleib ab und zu mal spezifisch. Oder zumindest ergänze Details, die es anfassbar, die es nahbar machen. Wo warst du? Wie war das Wetter meinetwegen? Wer war noch da tatsächlich? Details in Bildern und auch im Text gerne beschreiben, damit es bei dir bleibt.
Ja.
Und auch eine Sache, die dir gefallen hat, auf dem Event zum Beispiel.
Mhm.
Ja. Dazu kommt noch, weiß ich, ob es dazu kommt, aber in diesem Kontext vielleicht auch noch wichtig zu wissen, wir haben jetzt ja seit Anfang August den EU AI Act. Schwierige Wortkombination, der greift und der ja auch KI-generierte Inhalte kenntlich machen muss. Das heißt zum Beispiel, dass du keine Bilder, also du kannst Bilder generieren, die ein bisschen Richtung Fake nicht aussehen, aber die echt sein könnten. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich bin jetzt hier auf den Malediven und dabei bin ich gar nicht auf Malediven, sondern nur im Odenwald, dann müsste ich sagen, das ist KI gekennzeichnet. Macht doch Sinn.
Ich finde es im Odenwald viel schöner.
Warst du schon mal auf Malediven?
Ja.
Und dann wird es im Odenwald schöner.
Ja.
Gut.
Okay, sorry, lenk jetzt ab.
Wichtig für die nächste Vacation-Planung.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr es im Odenwald auch schöner findet oder generell im Wald, dann...
Dann lasst uns ein Like und ein Abo da.
Genau.
Für die, die es auf den Malediven schön erfinden. Die abonnieren uns und schicken das die Episode weiter an jemanden, der auch gerne zuhört. Also ich bin safe, meine Lieben.
Nee.
Oh, tauchen, fantastisch. Hm. Okay.
Waldbaden.
Agree to disagree.
Mhm.
Waldbaden, so Quatsch.
Und Bäume umarmen. Oh, komm her, du große, schöne Tanne.
Und dann bist du voller Harz.
Ja, das ist nicht so schön. Ja. Das ist eklig.
Und dann kommen irgendwelche Borkenkäfer, die auf dich runterfallen.
Ja, das passiert ja nicht automatisch, wenn du Baum umarmst.
Okay.
Muss schon wählerisch sein, wen du umarmst.
Nee, nicht gleich jede dahergelaufene Tanne umarmen.
Drum prüfe, wer sich umarmt.
Wir schweifen ab.
Ja.
Wobei?
EU-AI Act.
Genau, dankeschön. Also du musst Bilder generieren, die echt sein könnten, echte Wirkung haben. Und du musst auch Texte markieren. Aber nicht alle. Nur Texte, die drei Kriterien erfüllen, nämlich, dass sie komplett KI generiert sind, dass sie von öffentlichem Interesse sind und, nicht oder, sondern und, dass es keine menschliche, redaktionelle Kontrolle gab. Und das wird in der Regel nicht sein. Also in dem Moment, wo du LinkedIn-Beitrag machst, ist der von öffentlichem Interesse? Meistens eher nicht. B, hast du hoffentlich noch deine redaktionelle Kontrolle drüber, das heißt, du schaust dir mal drüber und du ergänzt, korrigierst und so weiter. Das heißt, du musst deine Texte nicht kenntlich machen.
Was bedeutet eigentlich öffentliches Interesse? Ich muss da an manche Menschen denken, die so Z-Promis sind und dann auf Twitter früher Person des öffentlichen Lebens oder so geschrieben haben. Das fand ich so komisch.
Gibt's auf Wikipedia immer noch. Okay. Aber weniger persönlich. Aber so, ich sag mal, öffentliche Dokumente, die von der Stadt kommen, die vom Land kommen, von der Verwaltung kommen und so weiter.
Okay. Also wenn ich jetzt zum Beispiel über ein LinkedIn, über ein TEDx-Video poste, dann ist es ja nicht...
Nein, das ist nicht von öffentlich. Das ist wichtig, aber nicht von öffentlichem Interesse.
Danke. Ja.
Aber das Beispiel, das ich vorhin genannt habe, es gab vor kurzem einen kanadischen Abgeordneten, der bei einer Parlamentssitzung eine Rede gehalten hat. Und während er diese Rede hielt, von einem Stück Papier vorgelesen hat, und falls du einen anderen, nahbaren Entwurf haben möchtest für deine Herangehensweise, dann formuliere das so und so. Also sprich, der hat die ChatGPT-Regieanweisung vorgelesen, ohne es zu merken. Very awkward. Very unprofessionell.
Aber schon etwas, was mir auch seit es KI gibt, Angst bereitet. Ich habe manchmal echt Schiss, dass ich aus Versehen, also ich meine, auch viele E-Mails, ne, lasse ich mit KI halt vorformulieren. Und ich habe da echt Angst, dass ich aus irgendeinem Grund irgendwann mal vergesse, so genau so eine Regieanweisung irgendwie rauszukopieren. Dann steht unter der E-Mail irgendwie, wenn du möchtest, kann ich diese E-Mail auch noch freundlicher schreiben oder diplomatischer.
Ja.
Oh.
Ja.
Das also, ist mein Albtraum.
Je mehr wir KI verwenden im Alltag, desto größer ist die Gefahr dafür.
Ja.
Und desto mehr wird es auch passieren.
Mhm.
Deswegen beschäftige dich damit. Ich habe auch schon in vielen Folgen, auch hier im Podcast gesagt, lasse dir von KI helfen, schreibe mit KI, aber nicht von KI.
Ja, bitte nicht.
Und wie gesagt, LinkedIn hat es ja auch erkannt und von daher sind wir uns hoffentlich alle einig. Und was du gesagt hast, Marina, ganz wichtig, trau dich, du zu sein. Trau dich auch mal ohne KI zu schreiben. Trau dich spezifisch zu sein.
Es hat so eine ganz eigene Magie, wenn du mal einen Post nicht mit einem Prompt anfängst, sondern einfach nur auf einem weißen Blatt Papier aber einfach mal losschreibst.
Ja, es dauert vielleicht einen Tacken länger, es wird aber deutlich mehrere Tacken besser dadurch.
Ja.
Und was mir immer wieder passiert, wenn ich anfange zu schreiben, fange ich an, mit meinen Fingern zu denken. Das heißt nicht, ich zerdenke etwas, ich schreibe dann trotzdem, was ich eigentlich schreiben möchte, aber ich komme dann gleich auf andere Themen auch noch für weitere Beiträge zum Beispiel oder für andere Aspekte zu diesem Thema.
Ja.
Und allein diesen Prozess darf ich nicht drauf verzichten, diesen Effekt.
Ja, absolut.
Weil das Schreiben
wäre schade.
Ja.
Das wäre schade.
Also dann lieber einen Tacken weniger schreiben an den Beiträgen, aber dafür zwei Tacken besser. Gut. Haben wir das Thema damit ausreichend geklärt?
Ja. Du siehst mich am Handy, weil ich noch überlege. Wir haben heute gar keine Perle der Woche gemacht.
Das stimmt.
Gibt's da was? Also
meine Perle wäre noch ein Hinweis auf das kommende Corporate Influencer Barcamp am 2. Dezember in Frankfurt. Zum 7. Mal treffen sich dort die Koordinatoren und möchte gern Koordinatoren von Barcamps, von Corporate Influencer Programmen zum Austausch.
Wenn du da gerne dran teilnehmen möchtest, findest du den Link zur Anmeldung in den Shownotes. Sehr. Und auf schaffensgeist.com.
Ich hätte noch eine Perle der Woche.
Schieß los.
Mit sage und schreibe 5500 Likes, und zwar von einem
Corporate-Kanal. War das dein Beitrag zum TEDx-Talk?
I wish, nein. Von einem Corporate-Kanal, was Oha. Ja jetzt nicht so...
Lass mich raten, Hitchis.
Nein. Nope. Ist ja jetzt auch schon 3 Wochen her, wir haben ja schon lange jetzt nicht mehr gepodcastet.
Wir haben eine kleine Sommerpause.
Eine kleine Sommerpause gemacht. Und zwar von der Goethe-Universität Frankfurt, meiner Alma Mater. Und zwar haben die News-Checking gemacht, wie du es so schön sagst. Also haben ein aktuelles, großes Ereignis oder Update so ein bisschen gekapert.
Mhm.
Und zwar, vor ein paar Wochen haben wir ja einen neuen Bundestrainer bekommen.
Das ist richtig.
Den lieben Herr Klopp. Und das ist so cool. Die Goethe-Uni hat daraufhin gepostet und ein Bild von dem Bundestrainer und der Goethe-Uni im Hintergrund. Und im Bild steht, mit einem Abschluss an der Goethe-Uni kannst du alles werden. Sogar Bundestrainer.
Schön.
So
hat er hier cool. studiert, der Kloppo?
Ja, Kloppo hat hier studiert.
Das wusste ich gar nicht.
Ja.
Siehst du mal.
Ja.
Ich weiß nur noch, dass wir ein paar Mal im Aufstiegsrennen ausgestochen haben und seine Mainzer damals. Lang, lang her. Ja, cool. Grüße gehen raus an die liebe Goethe-Uni.
Und ich hatte sogar noch eine Perle der Woche.
Schieß los, ich habe keine.
Von Hendrik Grau.
Mhm.
Ich weiß ehrlicherweise nicht, was er macht. Das sieht man hier im Titel nicht so direkt. Aber er hat einen Titel von der Bild aufgegriffen oder eine Story von der Bild aufgegriffen. Auf dem Weg von Sylt nach Berlin, Zugchef stoppt ICE und geht Klopapier kaufen. Und wird dafür gefeiert. Und dann ein schönes Bild, wahrscheinlich mit einer Kamera am Bahnhof aufgenommen, wie der liebe Herr Zugchef mit dem Klopapier wieder zurückkommt. Ja, ist natürlich total witzig. Wird natürlich gefeiert als, ja, einfach mal machen.
Und deswegen kommen die Züge zu spät, weil die Zugchefs anhalten müssen zum Einkaufen.
Großartig. Genau. Ne? Und so schnell geht's.
Ja,
das waren meine 2 Perlen.
Sehr schön. Auch die packen wir natürlich in die Shownotes. Dann kannst auch du schmunzeln, lachen, liken, kommentieren, teilen, was immer du möchtest.
Ja.
Und wir würden uns auch sehr freuen natürlich, wenn du auch diese Episode hier wertschätzend verteilen möchtest. Und lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, wenn es dir richtig gut gefallen hat. In diesem Sinne, bleib kühl, soweit es möglich ist bei diesen Temperaturen. Wir wünschen einen schönen Restsommer. Wir arbeiten gerade an einer neuen Staffel von diesem Podcast, damit wir auch wieder regelmäßiger publizieren können. Das Ganze wird einen kleinen Twist haben, also ein Leitthema haben, das wir hier aber nicht verraten, oder? Machen wir das heute?
Ach komm.
Okay.
Ich mag dieses Gatekeep nicht. So, und in der nächsten Staffel erfährst du...
Kein Freund von Cliffhanger?
Nee, ich mag Cliffhanger überhaupt
nicht. Okay. Die nächsten, wenn es wirklich die nächsten sind, aber die Staffel, die dann kommen wird, ist ungefähr 10 Folgen zum Thema Future CEO, Kommunikation für Menschen mit ambitionierten Karrierewünschen, die vielleicht mal Vorstand werden wollen.
Richtig, es geht um Executive Presence, also alles an geballte Erfahrung, nicht how-to, sondern how we, was wir beobachten in unserer Arbeit und wie zukünftige Vorstände sich vorbereiten auf größere Rollen und welche Rolle da Körpersprache spielt, Rhetorik spielt, aber auch viele, viele andere Aspekte. Genau.
Also die CEO-Flüsterin Marina Zayens wird aus ihrem Erfahrungsschatz teilen und ich werde viele, viele neugierige Fragen stellen. Und ja, darum wird es dann gehen in unserem Schwerpunkt bei der nächsten Staffel von LinkedIn Loud.
Yes.
In diesem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Danke fürs Zuhören. Adieu.